Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, hier unsere guten Nachrichten. Der Postbankkunde Hans-Jürgen Schierz aus Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde kann wieder lächeln, nachdem er Opfer eines Online-Betrugs wurde. Im Mai buchten Unbekannte 6.840 Euro von seinem Konto ab. Nun hat er die ganze Summe zurück. Von seinem Konto wurden unautorisierte Überweisungen abgebucht an unbekannte Empfänger. Zum Glück kamen 6.292 Euro noch am selben Tag zurück. Allerdings fehlten immer noch 548 Euro. Für Schierz stand fest, dass er Opfer eines Hackerangriffs geworden war. Doch dieser Betrag ist nun auch wieder da. Die Postbank hat mit etwas Nachdruck die ausstehenden 548 Euro zurückerstattet. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 1. August. Ich bin Tilman Wrede und habe unter anderem diese Themen für euch mitgebracht. Darum ist Schleswig-Holstein noch relativ kühl. Und so gut sind Kommunen auf Hitzeperioden vorbereitet. Und AfD in Deutschland auf dem besten Wege zum Trumpismus. Außerdem, SPD glaubt nicht mehr an die Küstenautobahn A20 und setzt auf Elektrofähren über die Elbe. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Im kommenden Jahr soll nach Vorstellung der Bundesregierung die Legalisierung von Cannabis in Deutschland umgesetzt werden. In der Diskussion ist auch, regionale Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten zu starten. Erste Kommunen haben bereits Interesse bekundet, unter anderem auch Neumünster. Allerdings müsse sichergestellt werden, dass das Modellvorhaben den Cannabiskonsum nicht fördere und kein Cannabistourismus nach Neumünster verursache, sagt Oberbürgermeister Tobias Bergmann. Doch was sagt die Politik in Neumünster sonst dazu? Das weiß mein Kollege Hannes Harding. Hannes, welche Parteien sind denn dafür und welche dagegen, dass Neumünster eine Modellregion wird? Und warum?
Die CDU lehnt das Projekt grundsätzlich ab. Die Grünen sind grundsätzlich dafür, die FDP ist grundsätzlich auch dafür. Allerdings ist das Thema Modellregion noch in einem sehr frühen Stadium. Insofern sind die Antworten der Parteien auch noch sehr unverbindlich. Es verbindet sie die Befürchtung, dass möglicherweise ein Cannabistourismus nach Neumünster entstehen könnte. Und es gibt Sorgen im Hinblick auf den Jugendschutz, der allerdings in den Gesetzentwürfen eine wichtige Rolle spielen wird. Aber die werden ja noch im Bundestag diskutiert.
Wann wird denn entschieden, ob Neumünster eine Modellregion wird?
Der erste Gesetzentwurf ist in der Diskussion. Der zweite Gesetzentwurf, der sich mit der kontrollierten kommerziellen Freigabe, um die es hier geht, befasst, soll nach der Sommerpause eingeführt werden. Und zum Jahresanfang 2024 soll das Ganze dann scharf geschaltet werden.
In Neumünster betreibt der kanadische Konzern Tilray Deutschlands größte Cannabis-Plantage. Hannes, was würde das für Schleswig-Holstein bedeuten, wenn Neumünster zur Modellregion wird?
Sollte sich Neumünster an dem Modellvorhaben der Bundesregierung beteiligen, dann hätte das für Schleswig-Holstein sicherlich am ehesten symbolischen Wert. Das Bundesland könnte sich als drogenpolitisch liberal positionieren. Was die Verfügbarkeit von Cannabis betrifft, dürfte das kaum Auswirkungen haben, denn das Modellvorhaben ist ja lokal angelegt. Das heißt also, eine Verfügbarkeit außerhalb Neumünsters bzw. der Region wäre vom Gesetzgeber wahrscheinlich nicht gewünscht und würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Das war Hannes Harding aus Neumünster. Kommen wir zu unseren Klimanachrichten.
Das Klima-Update aus SH.
Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes zeigen, in Flensburg gibt es die wenigsten Hitzetage in ganz Deutschland. Im Zeitraum von 1993 bis 2022 kletterte hier das Thermometer an durchschnittlich nur 1,5 Tagen im Jahr über die 30-Grad-Marke. Meine Kollegin Inga Gerke weiß, warum es so wenige Hitzetage in Schleswig-Holstein gibt.
Ja, dass es in den Kommunen von Schleswig-Holstein eher wenig Hitzetage gibt im Vergleich zu anderen Teilen von Deutschland, liegt tatsächlich vor allem an unseren beiden Küsten, an der Nord- und an der Ostsee, die immer kühlen Wind ins Landesinnere bringen sozusagen. Und dadurch kühlt es hier oben einfach besser ab. Man kann aber auch erkennen, dass je südlicher man geht, und das gilt auch für Schleswig-Holstein, desto mehr Hitzetage gibt es. Und zum Beispiel hat das Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein die meisten Hitzetage. Und das liegt auch daran, dass der Kreis schon so weit im Inneren des Landes ist und sehr dicht an der Großstadt Hamburg dran liegt. Und so Großstädte, die heizen sich halt durch den ganzen dunklen Asphalt und Beton viel schneller auf. Und durch die enge Bebauung kann da die Luft auch nicht so gut zirkulieren wie jetzt auf dem flachen Land, sag ich mal.
Im Herzogtum Lauenburg gibt es durchschnittlich 7,2 Hitzetage pro Jahr. Das ergaben Auswertungen des spendenfinanzierten Recherchezentrums Korrektiv in Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für die sie Daten des Deutschen Wetterdienstes ausgewertet haben. Viele Kommunen in Schleswig-Holstein planen bereits, mit welchen Maßnahmen sie zukünftig Hitze, Dürre oder Starkregen entgegenwirken können. Aber längst nicht alle. Inga, was können denn Kommunen dagegen tun?
Kommunen können einiges unternehmen, um jetzt nicht unbedingt die Hitzetage zu senken, aber dass sie einfach erträglicher werden und auch damit mit den Folgen besser umgegangen werden kann. Zum Beispiel können Häuser bepflanzt werden an den Wänden und auf dem Dach, dass sie vielleicht so eine Art kühlenden Effekt dann haben. Sie können generell mehr Grünflächen schaffen. Sie können zum Beispiel auch versiegelte Flächen entsiegeln, ja, dass das Wasser zum Beispiel, wenn es so zu Starkregenereignissen kommt, einfach besser absickern kann. Und davon gibt es ganz viele kleinere und auch größere Maßnahmen. Nicht alle ergeben überall einen Sinn.
Welche Maßnahmen einzelne Kommunen umsetzen, lest ihr auf saz.de. Und gehört habt ihr Inga Gerke aus der SH-Redaktion. Die AfD ist am vergangenen Wochenende zusammengekommen, um ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 aufzustellen. Die AfD erlebt momentan einen Höhenflug. Mein Kollege Daniel Bartel hat sich näher mit dem Thema auseinandergesetzt. Daniel, wie erklärt sich dieser Trend und wie stark ist die AfD schon in Schleswig-Holstein vertreten?
Also aus meiner Sicht liegt das an der aktuellen Diskussionskultur hierzulande, vor allem in der Migrationspolitik. Obwohl die Zuwanderungszahlen nach Deutschland hoch sind und die Behörden vor Ort große Schwierigkeiten haben, die Lage zu bewältigen, habe ich den Eindruck, dass viele Politiker demokratischer Parteien nur ungern eine klare Haltung dazu vertreten, um nicht in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das Thema Zuwanderung und wie wir als Rechtsstaat in der EU damit umgehen, darf aber nicht allein der AfD überlassen werden. In Schleswig-Holstein liegt die AfD in aktuellen Umfragen nur bei 7-8% und damit also weit unter dem Bundesdurchschnitt. Jetzt könnte man ja argumentieren, die Norddeutschen, die sind einfach kühl und bei ihnen verfängt die Panikmache der AfD nicht so, was sicherlich zum Teil stimmt, aber im Kieler Landtag ist die AfD eben auch nicht vertreten und bekommt dadurch also weniger Aufmerksamkeit. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Die etablierten Parteien springen hier nicht über jedes Stöckchen, das die AfD ihnen hinhält. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt hat mal gesagt, nur wenn die AfD mit ihren Äußerungen massiv über die Stränge schlägt, würden die Parteien in Schleswig-Holstein darauf eingehen. Ansonsten bemühe man sich darum, die AfD nicht wichtiger werden zu lassen, als sie sei. Eine einheitliche politische Kommunikationsstrategie scheint mir also das Erfolgsgeheimnis gegenüber der AfD zu sein.
Beim Bundesparteitag in Magdeburg ging es auch um einen möglichen EU-Austritt. Mehr Informationen zu dem Thema und was Donald Trump mit der AfD zu tun hat, findet ihr in aller Ausführlichkeit auf saz.de. Das war Daniel Bartel aus der Politikredaktion mit dem Schwerpunkt Migration und AfD. Und nun schauen wir, was in Schleswig-Holstein noch wichtig ist.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Die Autofähre zwischen Glückstadt und Wischhafen ist die einzige Elbquerung westlich von Hamburg. Und vor allem im Sommer wegen langer Wartezeiten oft eine Nervenprobe für Reisende. Doch nun soll der Engpass nach dem Willen von Schleswig-Holsteins SPD behoben werden. Sie fordert die schwarz-grüne Landesregierung und deren Ministerpräsidenten Daniel Günther auf, dem Fährbetreiber FRS die geplante Modernisierung und Verstärkung der Linie zu ermöglichen. Dass die Küstenautobahn A20 in absehbarer Zeit von Bad Segeberg unter der Elbe hindurch bis nach Niedersachsen weitergebaut wird, glaubt man in der SPD nicht mehr. Der Termin für die Fertigstellung stehe aktuell in den Sternen. Deshalb bräuchten sie nun Alternativlösungen, sagt SPD-Verkehrspolitiker Niklas Dürbrook. Ein solches Konzept hat der Fährlinienbetreiber FRS letztes Jahr auch schon vorgelegt. Es sieht den Bau von 4 oder sogar 6 elektrisch betriebenen Doppelendfähren vor, die emissionsfrei mit Solarstrom fahren würden und nicht mehr in den Häfen wenden müssten. Kosten? Rund 15 Millionen Euro pro Schiff. Zudem sollen Doppelanleger in Glückstadt und Wischhafen entstehen. Die Dauer der Überfahrt würde sich von heute 25 bis 30 Minuten auf 14 halbieren. Und es käme viel seltener zu Wartezeiten. Corona. Fast scheint diese Krankheit von vielen vergessen zu sein. Aber es gibt sie nach wie vor, wenn auch die Zahlen extrem zurückgegangen sind. Ende Juli dieses Jahres lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 2,2. Da jedoch viele Corona-Erkrankungen unerkannt bleiben und statistisch nicht mehr erfasst werden, gehen Mediziner von höheren Zahlen aus. So auch Dr. Kai Meschke, Hausarzt in Rellingen bei Pinneberg. Dort hätten sie 3 bis 4 Fälle pro Woche. Allerdings handele es sich dabei um leichte Krankheitsverläufe. Er stellte seinen Patienten einen Attest telefonisch aus und rät ihnen, zu Hause zu bleiben. Meschke gehe davon aus, dass viele Menschen mit einer Erkältung Corona haben, ohne es zu wissen. Ratsam sei es, auch um andere zu schützen, bei derartigen Erkrankungen eine Maske zu tragen. Nach wie vor hält es der Hausarzt für sinnvoll, sich impfen zu lassen. Wer geimpft ist, steckt auch andere nicht so leicht an, betont Meschke. Zum Abschluss schauen wir noch auf die kommenden Tage.
Ausblick.
Der August ist etwas Besonderes für Sternegucker. Gleich zweimal ist ein großer Vollmond am Nachthimmel zu sehen. Am 1. August, also heute, sei die größte Monderdnähe um 20.32 Uhr. Am Ende des Monats, also vom 30. auf den 31. August, sei dies erneut um 3.36 Uhr der Fall. Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten. Der zweite davon wird in den USA als Blue Moon bezeichnet. Das nächste Mal gibt es den erst am 31. Mai 2026. Am Montag war der erste Anreisetag zum Wacken Open Air. Zwischenzeitlich wurde sogar die Anreise unterbrochen wegen zu starkem Regen. Campingflächen waren nicht befahrbar. Auf unserer Homepage saz.de findet ihr auch einen Live-Blog zum Wacken. Dort versorgen wir euch am schnellsten mit Neuigkeiten zum Heavy Metal Festival. Natürlich schauen wir auch weiterhin auf den brennenden Frachter vor Ameland. Am Montag ist er an einen neuen Ankerplatz gekommen. Der Transport sei nach Angaben der Behörde ohne Probleme verlaufen. Die Lage des Schiffes sei stabil. Übrigens gibt es auf saz.de jeden Tag eine Umfrage des Tages. Heute lautet sie: Waren Sie schon mal auf dem Wacken oder interessieren Sie sich gar nicht für Festivals? Stimmt doch gerne mit ab. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Mittwoch um 5.30 Uhr. Alle Themen findet ihr wie immer auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Habt einen guten Start in den Tag. Und wie ihr wisst, freuen wir uns immer über Feedback und Anregungen. Schreibt uns dafür gerne eine Mail an gutenmorgen@fragen-podcast.de.